Ich möchte starten mit einer kleinen Geschichte. Habe ich dazu auch ein Bild mitgebracht? Das ist das Bild, genau. Es waren einmal 5 weise Gelehrte, sie alle waren blind. Diese Gelehrten wurden von ihrem König auf eine Reise geschickt und sollten herausfinden, was ein Elefant ist. Und so machten sich die Blinden auf die Reise nach Indien. Dort wurden sie von Helfern zu einem Elefanten geführt. Die 5 Gelehrten standen nun um das Tier herum und versuchten sich durch Ertasten ein Bild von dem Elefanten zu machen. Als sie zurück zu ihrem König kamen, sollten sie ihm nun über den Elefanten berichten. Der erste Weise hatte am Kopf des Tieres gestanden und den Rüssel des Elefanten betastet. Er sprach: "Ein Elefant ist wie ein langer Arm." Der zweite Gelehrte hatte das Ohr des Elefanten ertastet und sprach: "Nein, ein Elefant ist vielmehr wie ein großer Fächer." Der dritte Gelehrte sprach: "Aber nein, ein Elefant ist wie eine dicke Säule." Er hatte ein Bein des Elefanten berührt. Der vierte Weise sagte: "Also, ich finde, ein Elefant ist wie eine kleine Strippe mit ein paar Haaren am Ende." Denn er hatte nur den Schwanz des Elefanten ertastet. Und der fünfte Weise berichtete seinem König: "Also ich sage, ein Elefant ist wie eine riesige Masse mit Rundungen und ein paar Borsten darauf." Dieser Gelehrte hatte den Rumpf des Tieres berührt. Nach diesen widersprüchlichen Äußerungen fürchteten die Gelehrten den Zorn des Königs. Konnten sie sich doch nicht darauf einigen, was ein Elefant wirklich ist. Doch der König lächelte weise: "Ich danke euch, denn ich weiß nun, was ein Elefant ist. Ein Elefant ist ein Tier mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist, mit Ohren, die wie Fächer sind, mit Beinen, die wie starke Säulen sind, mit einem Schwanz, der einer kleinen Strippe mit ein paar Haaren daran gleicht und mit einem Rumpf, der wie eine große Masse mit Rundungen und ein paar Borsten ist." Die Gelehrten senkten beschämt ihren Kopf, nachdem sie erkannten, dass jeder von ihnen nur einen Teil des Elefanten ertastet hatte und sie sich zu schnell damit zufrieden gegeben hatten. Nun haben wir ja heute keine Biologiestunde hier und fahren auch nachher nicht gemeinsam in den Zoo, betrachten uns die Elefanten, sondern es geht um uns Menschen. Die Frage ist: was ist der Mensch? Was ist ein Mensch? Vielleicht sagst du ja, der Mensch, der hat Körperteile, ja, das kann man sehen, das kann man auch anfassen, Kopf, die Hände, die Beine, die Füße, alles, was man sehen kann, das ist ein Mensch. Vielleicht sagst du ja, aber da gehört ja noch mehr dazu. Zum Menschsein gehört ja auch so das Eingebundensein in den Familienzusammenhang. Also da sind Eltern, da sind auch Kinder, da sind soziale Gefüge, das ist ein Mensch. Ja, man kann auch sagen, ein Mensch hat auch besondere Fähigkeiten und kann auch ganz tolle Sachen machen. Also man kann den Menschen über sein Tun definieren, was auch immer er jetzt gerade gut tun kann oder auch nicht tun kann. All das, das ist immer nur ein Bruchteil von der Beschreibung des Menschen. Ich möchte ein Part dazu beitragen und sagen, wir verstehen nur den gesamten Menschen, wenn wir auch seine Verletzungsgeschichte verstehen. Und da, wo wir die Verletzungen, die jeder Mensch mit sich herumträgt, wo wir das aus dem Menschsein ausklammern, da fehlt ein ganz wichtiger Punkt, um ihn überhaupt zu verstehen und ihn ganzheitlich zu betrachten und ihm auch zu begegnen und dass der Mensch auch sich selbst anständig begegnen kann. Diese Verletzungen, die wir mit uns herumtragen, sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Das ist das Thema von heute. Wir sind in unserer Predigtreihe zum Thema Freiheit. Und wenn du mit dem Kurs unterwegs bist, dann merkst du ja, so die erste Woche, die war ja vielleicht noch ganz locker. Und es geht so ein bisschen in die Tiefe, auch zu Schmerzpunkten unseres Lebens. Und auch in der Predigtreihe merken wir, ja, es geht so ans Eingemachte. Und das könnte für dich auch eine Predigt sein, wo du mit dir in Berührung kommst, weil Verletzungen, das liegt in der Natur der Sache, sind nicht schön. Manchmal verletzt man sich körperlich. Hast du irgendwie eine Schnittwunde oder du arbeitest im Garten und irgendwas passiert und dann ist es kein Jubelschrei, sondern ein Schmerzensschrei, weil es ist nicht schön. Und vielleicht hast du auch noch lange damit zu kämpfen, musst zum Arzt gehen und das ist ein Heilungsprozess und so weiter. Es macht also etwas mit uns. Es gibt sie, die Verletzung unseres Lebens. Was können Verletzungen unseres Lebens sein? Ganz, ganz unterschiedlich. Vielleicht sagst du als Kind, da habe ich keine wirkliche Liebe erfahren von meinen Eltern. Dann ist das, auch wenn du heute erwachsen bist, ist das immer noch eine Verletzung, die dein Leben geprägt hat. Vielleicht sagst du, als Kind bin ich ausgegrenzt worden. Fing vielleicht schon im Kindergarten an oder in der Schule. Wir haben den Bericht von Janni gehört, letzte Woche, was das ausmachen kann mit einer Person, Mobbing. Es kann auch sein, dass eine Verletzung gekommen ist, weil du enttäuscht wurdest von Menschen. Menschen, die etwas angetan haben, du hattest Vertrauen in sie gesetzt und sie haben sich von dir abgewendet und auf einmal war nichts mehr so wie vorher. Verrat, Zerbruch. Verletzungen können alle Formen von Missbrauch sein. Ja, sexueller Missbrauch, verbaler Missbrauch, körperlicher Missbrauch. All das kann passieren. Jede Form von Grenzüberschreitung. Da, wo du als Kind vielleicht auch oder als Jugendlicher irgendwie dein Leben lebst und Menschen gehen über deine natürlichen Grenzen drüber und trampeln immer auf dir herum. Und das speichert sich ganz tief ab als Verletzung in deinem Leben. Verletzungen drücken sich in unserer Gefühlswelt aus. Das heißt, unsere Gefühle, die sind beeinträchtigt, die sind damit in Berührung gekommen mit diesem Schmerz. Und auch heute immer noch, obwohl es vielleicht schon ein Jahr oder Jahrzehnte her ist, dass diese Verletzung passiert ist, kann es sein, dass diese starken Gefühle von damals dich immer noch antippen in ähnlichen Situationen und auf einmal reagierst du ganz, ganz stark und du weißt gar nicht, warum, weil es vom Kopf her gar nicht zu verstehen ist, aber auf der Gefühlswelt läuft was ab, was du vielleicht gar nicht greifen kannst. Starke Gefühle mit Wut, mit Ärger, mit Angst, Unsicherheit, all das sind Auswirkungen von Verletzungserfahrungen. Andere Leute, die haben vielleicht ganz schlimme Sachen erlebt und die fühlen gar nichts. Da sagt man vielleicht eher, hey, der ist emotional taub. Der kann gar nicht empfinden, was er eigentlich jetzt empfinden müsste. Das ist irgendwie wie gedeckelt, wie zugeschüttet, weil diese Person vielleicht so einen tiefen Schmerz erfahren hat und diese Gefühle des Schmerzes gar nicht aushalten konnte. In der Situation musste er sich von diesen Gefühlen abkapseln und musste irgendwie eine Überlebensstrategie entwickeln, mit diesem Schmerz klarzukommen. Und dann hat er unbewusst entschieden, am besten fühle ich gar nichts. Und dann fühlt er heute immer noch gar nichts. Und auch das ist ja eine starke Beeinträchtigung. Unsere Verletzungen haben Auswirkungen auf unsere Handlungen. Also nicht nur auf die Gefühle, wir wissen, dass die Gefühle uns auch sehr stark steuern und in Richtung lenken, Dinge zu tun oder Dinge nicht zu tun. So haben Verletzungen Auswirkungen auf unser aktuelles Tun. Ob du eine Entscheidung in die Richtung triffst oder in die Richtung triffst, ob du dich an die Person hängst oder an die Person hängst, kann was mit deinen Verletzungen zu tun haben, die du mitbringst. Unsere Verletzungen haben immer Auswirkungen auf unsere Beziehungen. Ganz unterschiedlich. Da, wo du ein großes Defizit mitbringst und ein großes Loch in dir ist, nach Liebe und Annahme, dann kann es in die Richtung gehen, dass du sehr daran orientiert bist, Beziehungen zu knüpfen und dich zu investieren und du willst Beziehungen haben, weil diese Beziehungen würden dir Sicherheit geben und du fängst an zu suchen und zu klammern und anderen Leuten, die merken es dann, denen ist das irgendwie dann zu eng und die merken, das ist ein bisschen too much und dann gehen sie wieder zurück und dann bist du wieder alleine und hast wieder diesen Frust und dann versuchst du noch mehr und noch stärker diese Beziehung zu haben. Andere Personen, die sind vielleicht so verletzt, dass sie sagen, ich habe überhaupt kein Vertrauen mehr, in Beziehungen zu investieren. Am besten, ich bleibe alleine für mich. Leben dann isoliert, haben aber diesen Schmerz, dass sie alleine sind. Und unsere Verletzungen haben auch Auswirkungen auf unsere Beziehung zu Gott. Weil sich automatisch die Frage stellt, wenn wir verletzt wurden, warum hat Gott diese Verletzung denn zugelassen? Hätte er mich nicht bewahren können? Hätte er es nicht anders machen können? Wo war er in der Situation? Was für einen Plan hat er? Und dann lesen wir in der Bibel, ja, er hat nur gute Pläne und gute Absichten. Er ist der liebevolle Vater. Und wir kriegen das nicht immer zusammen mit dem, wie wir unser Leben erlebt haben und wie wir uns fühlen. Und automatisch kommen diese Fragen auch an Gott. Ich möchte uns einladen, dass wir mal kurz persönlich für uns innehalten an dieser Stelle und dass wir uns fragen, dass du dich fragst, natürlich jetzt nur in der Kürze der Zeit, aber nimm diese Frage ruhig mit. Was ist deine persönliche Verletzungsgeschichte, die du mitbringst in deinem Leben? Was sind die wunden Punkte? Was sind die Schmerzpunkte? Und ich glaube, dass es Sinn macht, dem einfach mal Raum zu geben und vielleicht auch mal biografisch so durch dein Leben zu scrollen, ja, angefangen bei der Geburt, angefangen bei den Eltern. Warst du ein Kind, was hineingeboren wurde in eine liebevolle Beziehung oder war schon vielleicht ganz am Anfang irgendwie etwas schräg? Vielleicht wollten deine Eltern dich gar nicht haben. Vielleicht solltest du eigentlich das andere Geschlecht sein, weil man hatte schon genug Söhne. Man wollte jetzt eine Tochter haben oder andersherum. Und ganz am Anfang können schon solche Verletzungen entstehen. Und dann geh mal weiter durch dein Leben. Okay, was sind die Punkte, die du benennen kannst, wo du Verletzungen erfahren hast? Und spür dir mal nach. Gib dir mal Raum und nimm das mal bewusst wahr. Das ist, glaube ich, der erste Schritt zur Heilung, dass wir bewusst wahrnehmen, was ist denn da eigentlich passiert? Mit mir, in mir, an mir. Und dass wir nicht so locker drüber hinweggehen und sagen, nee, das ist irgendwie schon alles gut. Ich weiß aber auch, dass etliche hier sind, die sagen, nee, bei mir ist tatsächlich alles gut. Ich habe eine liebevolle Kindheit gehabt und meine Eltern waren immer gut zu mir. Also die erstmal sehr, sehr positiv draufschauen. Und es kann sein, dass das so ist, aber es kann auch sein, dass es ein innerer Widerstand in dir ist, dass du nicht draufschauen möchtest, weil der Schmerz so tief ist. Es gibt Leute, die haben die schlimmsten Missbrauchserfahrungen durchgemacht und wenn sie dann in so einen Heilungsprozess gehen, dann werden sie auch gefragt, hey, was ist denn da eigentlich los und so? Und dann sagen sie, ich hatte eine schöne Kindheit, ist alles gut. Und wenn dann die Therapeuten, die Berater mit ihnen arbeiten und draufschauen, dann kommen die krassesten Sachen raus. Und du denkst, wie kann das denn sein? Also wir sind darauf gepolt, wie wir als Menschen so ticken. Das ist diese emotionale Taubheit auch. Wenn krasse Sachen passiert sind in unserer Kindheit, dann tun wir so, als ob das nicht so schlimm gewesen wäre. Und bagatellisieren und sagen, nee, ist alles gut und so. Und das können wir auch fromm machen. Können wir auch sagen, ja, aber jetzt habe ich ja Jesus und jetzt ist auch alles gut und so. Aber wir sind nicht mit uns in Berührung an diesen Punkten. Also schau genau hin und sei ehrlich. Denn nur das, was an die Oberfläche kommt und was sichtbar wird, kann auch geheilt werden. Nur da kann auch Licht rankommen. Da, wo wir alles deckeln und überhaupt nicht spüren und überhaupt nicht wissen, so dann bleibt es auch auf diesem Level. Und trotzdem haben wir den Eindruck, wir sind hier irgendwie komisch unterwegs. Und wir merken das dann in den Beziehungen und wie wir sonst noch unterwegs sind. Ich möchte mit uns in die Bibel schauen und möchte nicht jetzt nur von Verletzungen reden, sondern ich möchte auf den zeigen, der letztendlich der Heiler unserer Seele ist. Das ist Jesus Christus, das ist Gott selbst, der mit uns so hier so unterwegs sein möchte. Ich lese mit uns aus dem Hebräerbrief Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis an ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Hier ist zwar nicht direkt von Heilung die Rede, also diese Vokabel, dieses Wort wird hier nicht benutzt, aber hier ist von Hilfe die Rede, Hilfe, die wir brauchen. Hier ist davon die Rede, dass es Zuversicht gibt bei Jesus, dass da Gnade ist, dass da Erbarmen ist. Da ist von diesem hohen Priester Jesus die Rede. Hoher Priester, das ist ein ganz komischer Begriff für uns, damit können wir nicht viel anfangen. Der hohe Priester war derjenige in dem israelitischen Kultus, der als Mittler zwischen dem Volk und Gott fungierte. Also er hängt dazwischen und vermittelt und bringt auch beide Seiten zusammen. Ich sag mal, er bringt Himmel und Erde zusammen. Und genau das macht Jesus. Er bringt das Himmlische zu uns, er bringt das Heilsame von Gott zu uns, er bringt die Hilfe Gottes zu uns. Und das macht er mit Haut und Haaren, mit seinem ganzen Investment, mit seinem ganzen Dabeisein tut er diesen Dienst. Er schaut nicht nur auf uns und sagt, Mensch, da sind hier meine Leute und die haben Wehwehchen und die haben auch Verletzungen und die brauchen auch Hilfe. Und ja, gut, ich wünsche ihnen alles Gute, so aus der Ferne. Nein, er identifiziert sich mit unseren Verletzungen. Er identifiziert sich mit dem, was wir an Leid und an Not mitbringen, da ist er mittendrin, er ist mit dabei, er ist mit uns auf einer Ebene. Weil er sich dazu entschieden hat und weil sein Herz für uns schlägt. Das heißt, wenn du in deinem Leben, wenn du deine Verletzungsgeschichte anschaust, wenn du jetzt denkst, Mensch, kein anderer versteht mich, kein Mensch versteht meine Situation, kein Mensch versteht mein Leid. So fühlt man sich oft in diesen Verletzungssituationen, weil es so schmerzhaft ist und weil man sich auch so allein und isoliert fühlt. Wenn du so fühlst, dann sage ich dir, auch wenn dich kein anderer Mensch versteht, es gibt einen Mensch, Jesus Christus, der als Gottessohn gekommen ist auf diese Welt und der versteht dich hundertprozentig. Weil er hat das Leben geschmeckt, er hat das Leben erlitten, er hat das Leben durchgemacht, in allen Facetten. Da ist einer, der sieht dich und der identifiziert sich mit deiner Schmerzgeschichte. Und wenn du sagst, ich habe so viel Schmerz und ich habe bisher so wenig von Gott erlebt in diesem Schmerz und Gott, der ist ganz distanziert und ganz weit weg, dann sage ich dir, ja, das ist vielleicht dein Erlebnis, aber Gott ist nicht weit weg, sondern er ist gekommen zu dir in Jesus Christus und er ist ganz nah an deiner Seite. Er ist nicht der distanzierte Gott, sondern ist der, der nah gekommen ist, der mitleidet und der voller Erbarmen ist für das Leid, was du durchmachst, was du trägst. Eine weitere Bibelstelle aus Jesaja 53, die Verse 3 bis 5. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Hier handelt es sich um einen prophetischen Text aus dem Alten Testament, wo der Prophet Jesaja in seinem ganzen Buch an unterschiedlichen Punkten die sogenannten Gottesknechtslieder empfängt. Das waren jetzt nicht seine Beschreibungen, sondern das haben die Theologen gesagt, hier, das sind die Gottesknechtslieder, weil es geht um den Gottesknecht, der dem Volk Israel verheißen ist, dass dieser Gottesknecht letztendlich auch wie ein Mittler von Gott dem Volk geschenkt wird, um das Volk zu erlösen. Und vom Neuen Testament her betrachtet ist ganz klar, dass das ein prophetischer Text auf Jesus Christus ist, der diese Rolle wahrgenommen hat, der das gelebt hat. Und das ist höchst erstaunlich, wenn man dann die ganzen Gottesknechtslieder liest, wie präzise prophetisch vorhergesagt wurde, hunderte von Jahren vorher, bevor Jesus gekommen ist auf diese Erde. Da kann man nur staunt daneben stehen und sagen, krass, ja, wie Gott das alles zusammenbindet. Hier geht es mir jetzt um diesen Punkt, dass der Gottesknecht Jesus Christus, dass er dieses Leid, was wir als Menschen haben, und das Leid beginnt immer mit Sünde, unsere eigene Sünde, aber auch die Sünde der Welt, die Sünde aller Menschen, und Leid geschieht immer aus Sünde heraus. Wenn es keine Sünde gäbe, dann wären wir hier alle nur am Jubeln und dann würden wir sagen, ja, Schmerzgeschichte, was ist das? Ne, kennen wir nicht. Aber weil es die Sünde gibt, gibt es Schmerzgeschichte in unserem Leben. Und Jesus, er hat jetzt diese Rolle genommen, zu sagen, ich werde stellvertretend für den Schmerz und die Sünde dieser Welt, werde ich sterben und ich nehme diese Last auf mich. Was das bedeutet haben muss für ihn, das können wir uns gar nicht ausmalen. Wie er am Kreuz hängt mit dieser Last der Welt, mit deinem Schmerz, mit meinem Schmerz. Und wenn wir jetzt hier, wir sind 250 Leute hier, wenn wir unseren Schmerz mal zusammenpacken würden und einen Rucksack packen würden mit dem ganzen Schmerz drin und wir würden ihn Jesus geben, das wäre schon ein schwerer Rucksack. Und es geht nicht nur um 250 Leute, sondern es geht um ganz Bielefeld, es geht um Deutschland, es geht um alle Menschen in der ganzen Zeit. Also was für eine Last hat Jesus auf sich genommen? Mit dem einzigen Ziel, dass er unsere Last nimmt und dass er das trägt, was wir sonst tragen müssten. Und dann sagt er am Ende hier, durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt, die Perspektive von Jesus, die Perspektive von Gott ist, dass er uns heilen möchte und dass er uns Frieden geben möchte. Das ist eine gute Perspektive, finde ich. Da kommt das Herz Gottes raus, ja, Heilung und Frieden. Das ist seine Sehnsucht. Und Jesus, er hat dafür alles getan. Alles getan, wo wir sagen, ja, boah, krass, ja, danke, danke. Aber, und das ist jetzt der Punkt, Heilung und Frieden kommt jetzt nicht automatisch, zack, und wir haben es jetzt und wir sind jetzt total heil, nur wenn wir an Jesus glauben, sondern es ist irgendwie ein prozesshaftes Geschehen. Also es kann sich ziehen. Da, wo du mit Jesus in Kontakt kommst, merkst du, ja, ich werde etwas heil. Da kommt Heil und Heilung in dich hinein. Und du erlebst auch punktuell, dass er dich hier gesund gemacht hat körperlich und dass es dir hier auch seelisch besser geht und so, ja. Und am Ende der Zeit, in der Ewigkeit, da wird vollkommene Heilung sein. Und vollkommener Friede sein. Da wird es wirklich so sein, dass wenn dich da irgendwie ein Engel fragt, hey, erzähl mir deine Schmerzgeschichte, dann sagst du, Schmerzgeschichte, weiß ich nicht mehr, ne? So, alles gut. Aber in dieser Zwischenzeit hier auf dieser Erde, wenn wir mit Jesus leben, dann sind wir unterwegs, dass Gott seine Heilungsgeschichte schreiben möchte auf der Grundlage dessen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und dass der Heilung erwirkt hat. Aber es wird ein prozesshaftes Geschehen sein. Es ist eine Einladung Gottes an uns, dass er sagt, komm immer mehr zu mir, vertrau mir immer mehr dein Leben an, gib dein Leben in meine Hände, Hingabe an mich und dann kann ich an dir wirken, heilsam an dir wirken. Mehr und mehr und mehr. Aber ich behaupte tatsächlich, ohne hier ungläubig zu sein, aber ich behaupte, dass keiner von uns am Ende seines Lebens vollkommen schon heil ist, sondern erst in der Ewigkeit wird es diese vollkommene Heilung geben. Aber gleichzeitig ist da die große Einladung Gottes zu sagen, hey, geh Schritte der Heilung, mach dich auf den Weg, öffne dich vor mir, weil ich dir begegnen möchte, in der heilenden Absicht, dir Frieden zu geben und dich zu berühren an deinen wunden Punkten. Im dritten Johannesbrief, Kapitel 2, kommt das sehr schön heraus. Beziehungsweise ist es wahrscheinlich Vers 2, gibt keine Kapitel, glaube ich. Dort schreibt Johannes, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Das ist so Gottes Herzschlag. Er möchte, dass es uns wohl ergeht und dass wir Gesundheit erleben, ganzheitlich. Ganzheitlich denken wir, ach, das ist ja so ein esoterischer Begriff oder so, ne? Alternative Medizin, ganzheitlich, da lassen wir die Finger davon. Nee, Gott ist derjenige, der ganzheitlich denkt. Er hat uns ganzheitlich im Blick. Er möchte nicht nur, dass mein Schnupfen weg ist, sondern er möchte, dass es meiner Seele gut geht. Und dieser Wunsch Gottes gilt auch für deine Schmerzgeschichte. Gott möchte deinen Schmerz berühren, dass es dir gut geht, dass es dir besser geht, dass du Fortschritte machst. Und das wird Auswirkungen haben auf dich als Person, das wird Auswirkungen haben auf deine Gefühlssituation, das wird Auswirkungen haben auf dein Tun, das wird Auswirkungen haben auf deine Beziehungen, das wird Auswirkungen haben auf deine Beziehung zu Gott, weil er dich heilt. Ich möchte uns 4 Schritte geben in Richtung Heilung, so habe ich es genannt. Schritte in Richtung Heilung und ich war besonders kreativ in der Vorbereitung. Ich habe 4 Hies erarbeitet, die 4 Hies. Merkt euch die 4 Hies, vielleicht gelingt das. Was Besseres habe ich nicht gefunden, aber immerhin. Also, das erste Hie, hinschauen. Schau selbst hin. Schau hin auf deine Story, ja? Schau auf deine Geschichte. Geh nicht drüber weg und sag, nee, ist alles gut, aber ganz tief drin weißt du Schmerz, Schmerz, Schmerz. Sondern schau hin. Hab Mut. Du brauchst auch Kraft dazu. Vielleicht brauchst du auch Zeit dazu. Manchmal gibt es Leute, auch hier bei uns, die mit Schmerz in Berührung kommen und die sagen dann, boah, Nico, ich brauche Zeit und Ruhe und Raum. Kann ich aus der Mitarbeit rausgehen oder aus irgendwelchen Leitungsfunktionen, um mich diesem Thema zuzuwenden? Und ich sage, ja, gerne, mach das, weil das ist wichtiger als irgendwelche Funktionen und Dienste. Gut, wir haben dann die Herausforderung, wie wir die Dienste bestücken, das ist eine andere Sache. Deswegen ist es gut, wenn Gemeinde als Leib funktioniert, dass Leute sich auch mal rausziehen können, die gerade solche Prozesse durchmachen und andere Leute, die vielleicht schon Heilung erlebt haben und stärker drauf sind gerade, dass die reingehen. Das ist gut. Deswegen seid dabei, auch was Mitarbeit angeht. Aber es geht darum, hinzuschauen und dem Raum zu geben. Lerne deine Emotionen kennen, lerne verstehen, wie du tickst und was dich geprägt oder verprägt hat. Wage einen ehrlichen Blick. Das zweite Hi, hinhalten. Halte deine Verletzungen Gott hin. Komm mit ihm ins Gespräch darüber. Rede mit ihm darüber. Auch mit diesen negativen Gedanken, vielleicht auch ihm gegenüber. Halte das nicht nur bei dir, sondern geh in Kontakt mit Gott und sage: Gott, dein Wort sagt, dass du an Heilung interessiert bist. Dein Wort sagt, dass du mich liebst. Ich verstehe das alles nicht, aber ich halte mein Leben dir hin. Ich halte mich in dein Licht. Ich möchte mich von dir anstrahlen lassen, dass du mich berührst, dass Heilung von dir kommt. Ich habe keine Ahnung, wie. Ich weiß nicht, wie das passieren soll, aber ich möchte Heilung von dir zuallererst erbitten und auch erwarten. Und auch da wird es so sein, dass es nicht immer direkt jetzt von Gott kommt, zack, und dann ist es da. Deswegen das dritte Hi, Hilfe in Anspruch nehmen. Gott wirkt gerne über Menschen. Gott gebraucht Menschen, um Menschen zu helfen. Er ist nicht nur der Gott, der irgendwo im Himmel ist und dann macht er hier mal ein Wunder und da mal ein Wunder und wir erwarten auch immer diese Wunder und so. Nein, sondern wir sind vernetzt in Gemeinde, wir sind vernetzt mit anderen Menschen. Es gibt viel, viel Hilfe, um einen Heilungsweg zu gehen. Es gibt Gebet, Gebetspunkt, wo Menschen mit dir beten. Es gibt Seelsorger, mit denen du reden kannst. Es gibt Berater oder Psychotherapeuten, die geschult sind, Menschen zu verstehen und auch Verletzungsgeschichten zu verstehen. Und all das kann Gott gebrauchen, damit wir in Heilungsprozesse kommen. Also es gibt kein Entweder-Oder. Entweder das Wunder von Gott und der Engel und so oder irgendwie die Menschen. Nee, das ist oft alles zusammen. Hey, da wo es Hilfe gibt, dann such dir Hilfe. Wenn du nicht weißt, wo es Hilfe gibt, dann kannst du mich gerne ansprechen und dann kann ich dir Vorschläge machen. Aber Hilfe in Anspruch nehmen für deine Schmerzgeschichte. Und das letzte Hi, da muss ich ein bisschen tricksen, hinreichend Geduld haben. Hinreichend Geduld haben. Wir wollen alle sofort heil sein. Am besten nach dem Gottesdienst, ja? So, zack, dann geht's los. Okay, ja, ich bete auch am Ende dafür, ja. Aber es sind Prozesse über Jahre, bis dein Leben am Ende vielleicht, gut ist, wenn dein Leben am Ende heiler ist, als es jetzt ist. Das ist doch mal eine gute Perspektive. Aber gib Geduld, gib Raum, geh deine Schritte. Das macht das Leben irgendwie auch spannend, aber manchmal haben wir diese Geduld nicht so richtig. Aber deswegen hab Geduld mit dir selbst und lass dich auf diese Prozesse ein. Ich möchte die Musiker nach vorne bitten, möchte mit uns abschließend 5 Verse aus einem Psalm lesen. Psalm 147, 1 bis 5. Halleluja! Ja, es ist gut, unserem Gott Loblieder zu singen. Ihn zu loben macht froh und ist wunderschön. Der Herr baut Jerusalem wieder auf und führt die Verschleppten Israels zurück. Er heilt gebrochene Herzen und verbindet Wunden. Er zählt die Sterne und nennt jeden Einzelnen beim Namen. Unser Herr ist groß und seine Macht ist gewaltig. Seine Erkenntnis übersteigt alles, was wir begreifen können. Ich möchte uns einladen, aufzustehen. Ich möchte gerne mit uns beten. Liebender Vater, deine Macht ist gewaltig. Du bist der gute Gott, der alles gemacht hat, der alles kennt. Du kennst jeden einzelnen Stern beim Namen und es gibt unendlich viele. Und du kennst auch uns beim Namen, kennst unsere Geschichte und wir sind vor dir wie ein offenes Buch. Danke, dass du unsere zerbrochenen Herzen siehst. Danke, dass du mitempfindest und mitspürst, auch über das Leid, was wir mit herumtragen, was in unser Leben gefallen ist, was wir nicht gesucht haben, was hineingekommen ist, letztendlich durch den Sündenfall dieser Erde. Herr, und ich bete darum, dass jeder Einzelne von uns eine Heilungshoffnung empfängt gerade jetzt, dass du Dinge verändern kannst, dass du die Wunden unseres Lebens berühren kannst, nicht damit noch mehr Schmerz kommt, sondern damit Heilung passiert, dass deine Salbe auf unser Leben kommt und dass wir spüren, es wird besser, es wird besser, es verändern sich Dinge zum Guten. Jesus, und so möchte ich uns alle hier segnen mit diesem Glauben, mit diesem Vertrauen und mit dem Mut hinzuschauen. Komm, Geist Gottes, und berühre du uns. Gib jedem das, was er jetzt braucht. Geh mit jedem seine eigene Geschichte in seiner eigenen Geschwindigkeit. Ich bete darum, Herr, dass wir auf diesem Heilungsweg unterwegs sind, immer mehr und dir immer mehr zutrauen und dass wir immer mehr Zeugnisse hören von dem, wie du uns Heiler gemacht hast. Also bete ich um deinen Segen für uns. Komm, Geist Gottes, rede du persönlich in unser Leben hinein und lass uns ermutigt in die Alltagswoche gehen mit allen Herausforderungen. Danke für dein Reden und deine Ermutigung. Amen.